Hallo und herzlich willkommen hier bei den Aviation Nerds, einerseits im Podcast und einerseits natürlich auch als Vodcast, diesmal nicht live, denn wir müssen uns jetzt natürlich nochmal entschuldigen für den Versuch, mit unserem Boeing-Spezial live zu gehen. Und der ist schuld, ich. Einen Warum? Kanal nicht aufgezogen. So haben aber alle versucht, bei Björn die Lippen zu lesen. Also wir können uns wirklich nur nochmal dafür entschuldigen. Wie gesagt, ich war zu hören und Björn leider nicht. Aber jetzt geht hier alles gut. Ich sehe, dass unsere Aussteuerungsanzeigen wackeln, lieber Björn. Und wir wollen zu einem Thema kommen, was uns alle natürlich seit mindestens einem Jahr beschäftigt und dich ganz besonders, nämlich Corona. Also diese Corona-Krise, die ja alle Bereiche betrifft, uns alle betrifft und natürlich die Aviation, also die Luftfahrt, ganz besonders hart getroffen hat. Ja, Björn, wo fangen wir an?
Vielleicht fangen wir kurz an, bevor Corona, oder die Zeit vor Corona. Soll ich nämlich mal was ganz Interessantes sagen?
Na los, erzähl.
Ich war am 20.02.2020, also vor fast einem Jahr, war ich mit 5 Kumpels in Punta Cana. Haben gesagt, komm, wir lassen mal die Sau raus. Mhm. Und da haben wir plötzlich Nachrichten gehört, Wuhan, Virus, irgendwas kommt da. Mhm. Und dann haben wir uns vom 20.02. bis zum 28.02. darüber unterhalten und hatten unterschiedlichste Meinungen, wie sehr diese Corona-Krise eskalieren wird und ob das irgendwelche Einflüsse auf unseren Pilotenjob hat. Wir waren alles Piloten übrigens, 5 Piloten, die da in Punta Cana waren. Mhm. Und wir kamen zum Schluss, mit Ausnahme von einem Lufthansa-Pilotin, dass es in 4 bis 6 Wochen gegessen ist, das Corona-Ding. Das ist nur ein Medienhype.
Okay. Und aber dazu muss man natürlich auch sagen, aus Erfahrung, weil es gab ja immer mal wieder irgendwelche Meldungen und ist mal immer wieder irgendein SARS oder irgendein Vogelgrippe, sowieso Schweinegrippe, was es nicht alles gab, was auch Schlagzeilen und WHO warnt und sowas alles. Ja, was hat sich am Ende an unserem Leben dadurch geändert? An meinem zumindest gar nichts. Mhm. So, ne? Aber es kam dann doch ein bisschen anders.
Ja, dann kam es 10 Tage später, glaube ich, wurde es zu einer weltweiten Pandemie erklärt. Mhm. Und zwei Kumpels von uns sind 2 Tage, bevor das so schlimm wurde, sind sie zurückgekommen aus Punta Cana. Und dann saßen wir da am Anfang März und der ganze Mist ging los.
Ja, da erzähle ich nochmal Ende Februar, also zur gleichen Zeit. Wir kannten uns da schon. Ja, na klar, wir kannten uns ja schon. Wir kennen uns ja schon seit 2019. Ja. Da war ich noch bei der Bob-Weltmeisterschaft in Altenberg. Und dort wurde natürlich auch diskutiert bei der Eröffnungsveranstaltung. Weißt du, wenn das chinesische Team an einem vorbeigegangen ist, wo ich so mit meinem Kollegen Marc Huster so gesagt habe, oh Gott, sollen wir die jetzt abklatschen oder nicht? Oder wenn einer zu uns gesagt hat, die sind seit Monaten nur in Europa. Die waren überhaupt nicht zwischendurch in China. Also müsst ihr keine Angst haben. So, das waren so die Sachen zur gleichen Zeit bei dir. Und eine Bob-Weltmeisterschaft ist ja immer an 2 Wochenenden. Und vor dem 2. Wochenende, also in diesen 7 Tagen, hat sich so viel geändert, dass der Landkreis schon einen Krisenstab hatte und schon überlegt hatte, ob nicht die Zuschauer ausgeschlossen werden von der Bob-WM. Und wir alle noch gesagt haben, was soll das denn, Zuschauer ausschließen? Mhm. Also Leute, wir bewahren ja alle mal die Ruhe. Also damals war noch so, wir geben keine Hände mehr, wir husten noch in den Ellenbogen, wir waschen uns die Hände ordentlich, wir desinfizieren sie uns. So, das war so. Ne? Mhm. So, das war ja der damalige Stand. Und dann wirklich so, nein, und wir haben die Bob-WM noch durchgezogen, noch mit über 20.000 Zuschauern. Francesco Friedrich ist Weltmeister geworden, Riesenstimmung, super Wetter. Aber eine Woche später wollte meine Freundin zum Biathlon nach Tschechien. Und da kam dann schon in der Mitte der Woche, also in der ersten Märzwoche, die Meldung, ohne Zuschauer. Mhm. Und da war es dann auch noch so, was, das gibt's doch nicht und so, ne? Und dann wurde das plötzlich zur Normalität, diese Meldungen, die sich ja fast von Tag zu Tag überschlagen haben.
Ja, das ging relativ schnell, ne? Und man hat immer gedacht, also schlimmer kann es jetzt doch nicht werden. Also und tatsächlich wurde es aber immer schlimmer, bis wir irgendwie im, ich glaube, September so einen Höchsthochpunkt hatten, oder? Ja. Eigentlich sind wir so seit September in der gleichen Situation. Seitdem ist es gleichbleibend schlecht.
So, jetzt gucken wir nochmal drauf, ne? Jetzt gucken wir mal auf die WHO. Die hat tatsächlich am 11. März, also die weltweite Pandemie, ausgerufen. Ne? Ja, vorher wurde aber schon reagiert, muss man sagen. Ne? Jetzt gucken wir mal nach Neuseeland. Warum spreche ich von Neuseeland? Weil ich nämlich in einer kleinen Show- und Sendepause nach Neuseeland fliegen wollte. Für eine knackige Woche, weil meine Freundin dort war. Ne? Oder geplant hatte, dort zu sein. Sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Neuseeland hatte den ersten Fall am 28. Februar. und hat bereits am 3. Februar die Grenzen geschlossen für Flüge aus China.
3. Nein, März dort, meinst du?
Nein, 3. Februar. Die haben für Flüge aus China schon am 3. Februar, kann ich mir gut merken, ist mein Geburtstag, haben die schon sozusagen die Grenzen für China zugemacht. Weil das war eben, wie du auch erzählt hast, ne, da war immer so, da ist was in China am Köcheln, irgendwo in Wuhan. So, ne, dort hat also Neuseeland dicht gemacht. So, pass auf, dann hatten wir Folgendes geplant. Ich erzähle erstmal so ein bisschen unsere Geschichte. Meine Freundin wollte am 14. März nach Neuseeland fliegen. So, am gleichen Tag kommen die Nachrichten, dass Neuseeland die Leute, die mit internationalen Flügen kommen, in eine Quarantäne schickt. Das war allerdings falsch übersetzt. Ne? Im Original war es eine Selbstisolation. Aber natürlich meine Freundin so, was machen, was tun? Denn wie wir schon gesagt haben, von Tag zu Tag wurden die Meldungen schlimmer. Sollte man jetzt nach Neuseeland fliegen? Ne? Ihre Schwester ist allerdings dort längere Zeit gewesen. Und sie sagt, wenn sie jetzt nicht fliegt, wird sie sich vielleicht ihr ganzes Leben vorwerfen, nicht geflogen zu sein. Wann kommt man wieder dazu? Sie hat sich extra 5 Wochen Urlaub inklusive Resturlaub vom Vorjahr genommen und so. Und ich habe dann aber erst gesagt, ich habe viele Freunde, ne? So, die auch bei Airlines sind. So, ne? Also auch bei solchen Airlines, die diese längeren Strecken fliegen, und habe mich dort kundig gemacht und so. Ne? Und dann haben wir Folgendes gesagt, sie musste ja irgendwann losfliegen in Dresden. Und wir haben gesagt, du fliegst jetzt erstmal nach München. Und in der Zeit gucken wir mal, wie die Meldungslage ist, was in der Zeit passiert.
Ne? Das ist ja.
Ja, ja. Und die haben gesagt, aus München kriegen wir dich immer wieder zurück. Ja? Jetzt fliegst du erstmal nach München. So. Als sie in München war, wurde bereits ihr Rückflug gecancelt. Eine Strecke.
Oh, das ist aber mutig dann.
Dann kam die nächste Meldung und die lautete: Heute Nacht um 0 Uhr macht Singapur für den internationalen Flugverkehr dicht. Ihr Flugzeug sollte rund um 10 Uhr landen, 22 Uhr. So, ne? So, pass auf, und das kannst du dir ja vorstellen. Also jetzt mal hinten aus der Kabine. Du kennst ja die Probleme nur von vorn. Hm. Deine Probleme sind sicherlich durch Corona nicht kleiner geworden. Aber das waren eben so die Entscheidungen, die wir so treffen wollten. Was machen wir jetzt? Und sie auch so, also, ich fliege los. Wir fliegen los.
Was, sie hat mir das Gegenteil gemacht, doch den ganzen
Jobbotschaften. Und sie ist losgeflogen. Sie hat gesagt, ich werde mich vielleicht mein ganzes Leben lang ärgern. Und ich habe gesagt, pass auf, ich behalte alles im Auge. Ich gucke mir das an. Ich habe Singapur im Auge gehabt. Ich habe sie ständig getrackt über Flightradar und alles sowas, wo sie unterwegs ist. Und dann habe ich auch Folgendes gemacht. Sie ist also unten angekommen. Oh, ich sage, wir hatten noch angerufen dort unten. Die Leihwagenfirma. Denn sie hatte so ein kleines Wohnmobil, so ein Mini-Wohnmobil gebucht. Und die haben gesagt, passen Sie auf, das ist nicht Quarantäne, es ist Selbstisolation. Das heißt, Sie bekommen hier Ihr Auto und können damit auf Zeltplätzen und überall, also in Neuseeland, sich wunderbar selbst isolieren. Die Vorschriften sind, Sie dürfen nur nicht in einem Restaurant essen gehen, Sie dürfen einkaufen gehen und Sie dürfen nicht länger als 15 Minuten Kontakt, näheren Kontakt mit anderen Leuten haben. Und sie so, egal, ich will sowieso ans Meer, ich will wandern, ich will irgendwie so, das wird schon. Alles wird gut so. Und das war dann tatsächlich auch so. Aber von Tag zu Tag wurde es schlimmer. Denn dann war mal ein Zeltplatz, der gesagt hat, Sie dürfen nur dort vorne in dem Bereich stehen. Sie kommen ja gerade aus Europa. Der nächste Zeltplatz hat gesagt, Sie dürfen nicht mehr unsere sanitären Anlagen benutzen. Der nächste Zeltplatz hat gesagt, hier nur mit Corona-Test. Und so, es wurde also von Tag zu Tag schlimmer. So, und weißt du, was ich als nächste Aktion gemacht habe?
Du bist hingeflogen, hast sie gerettet.
Nein.
Komm mit nach Hause.
Ich hatte natürlich noch folgendes Problem. Ich wollte, wie gesagt, eine Woche später, ich hatte in Köln noch eine Show und wollte von Düsseldorf über Stockholm hinterherfliegen. So, ne, für eine Woche. Ich hatte mir auch einen schönen, sehr preiswerten Business-Class-Flug geholt. Der war so preiswert, ich glaube, ich habe mir das Kleingedruckte gar nicht durchgelesen. Ich glaube, da stand irgendwo, dass ich mit hätte kellnern müssen oder so. Ne? Also so günstig war der. Es war wirklich so, wo ich gesagt habe, den muss ich nehmen. Natürlich ohne irgendeine Umbuchungsoption, ohne gar nichts. Ich habe den wahrscheinlich auch mein Erstgeborenes überschrieben oder so. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Der war so preiswert, aber ich habe ihn einfach genommen. So, jetzt hatte ich ein Problem. Fliege ich? Und das zweite Problem, was ist mit meiner Freundin dort unten? Denn alle meine Airline-Freunde haben gesagt und Freundinnen, es kann sein, dass natürlich auch, wenn die Pandemielage so weitergeht, wir alle Flugzeuge vom Himmel holen.
Naja, so, das war das auch dann fast schon, oder?
Ja, und was habe ich als nächstes gemacht? Ich habe ihr eine Unterkunft in Neuseeland besorgt, für länger. Denn ein Freund von mir, ein Bahnradfahrer aus Deutschland, René Wolf, Olympiasieger, ist dort Bahnradtrainer der neuseeländischen Sprintnationalmannschaft. Und den habe ich sofort kontaktiert und habe gesagt, pass auf, wir wissen nicht, was jetzt ist. Wenn hier alle Flugzeuge vom Himmel geholt werden, hast du ein Gästezimmer? Und er so, ich habe zwei Gästezimmer. Und ich so, René, du musst mir ein Gästezimmer bitte freihalten. Weil ich hatte wirklich im Hinterkopf schon kalkuliert, ich werde meine Freundin so schnell nicht wiedersehen. Ja, denn es war eine Option, und es ist, einige Airlines haben es ja auch gemacht, die Flugzeuge komplett vom Himmel zu holen. Mhm. Ja, so. So, und dann ging ja die Meldung weiter. Dann sagt mir eine Freundin aus der Lufthansa Group, Ron, hol sie zurück. Morgen ist eine Pressekonferenz. Wir erwarten, dass die Lufthansa-Gruppe bekannt gibt, dass sie einen Großteil ihrer Flugzeuge vom Himmel holt. Inzwischen hatte die Airline, mit der sie geflogen ist, auch ihren zweiten Rückflug gecancelt. Das heißt, sie hatte erstmal keinen Rückflug mehr. Was natürlich dieses Gästezimmer immer wertvoller gemacht hat, was wir dort hatten. Und so, ne? Und dann hatte ich auch irgendwann gesagt, pass auf, ich lege jetzt erstmal eins fest, ich fliege nicht. Was soll's, ne?
Das war eine gute Entscheidung.
So, das war erstmal eine gute Entscheidung. Also konnte ich mich auf sie konzentrieren und habe dann einfach versucht, Flüge zu bekommen. So, ne? Und dann kannst du dir ja vorstellen, dass ich nicht der Einzige war, der versucht hat, Flüge zu bekommen, um also Family und Friends wieder nach Hause zu holen. Und du weißt ja, wenn die Nachfrage steigt, was mit Preisen passiert. Richtig, ne? So. Und ich habe dann wirklich zwei Flüge gebucht. Ich habe wirklich gesagt, wir gehen jetzt ja kein Risiko. Einen über Tokio und einen über Dubai. Und sie hat dann irgendwann gesagt, sie hat gesagt, ich will wenigstens noch mal meine Schwester sehen und so, ne? Und dann hat wirklich ja irgendwann Neuseeland komplett zugemacht und hat gesagt, jetzt gar niemand mehr rein, ne? Also die haben ja sehr, sehr schnell reagiert. Und dann hat sie gesagt, nee, ich will doch nicht mehr zu meiner Freundin, hol mich so schnell wie möglich. So, ne? Und dann haben wir wirklich einen Flug über Dubai bekommen. Und ich habe aber auch bei diesen Rückflugoptionen immer geschaut, dass ich am Ort zwischendurch jemanden kenne, wo sie hätte unterkommen können. Weil es hätte ja auch passieren können, der eine Flug geht noch und der andere nicht. Und dort kenne ich zum Glück einen Arzt aus dem Radsportbereich, wo sie hätte unterkommen können. Also das habe ich alles zum Glück, wie gesagt, kenne ich ein, zwei Leute. So, das haben wir gemacht, ne? Und dann, ja, das war sozusagen der Anfang der März. Ich erzähle die Geschichte gleich weiter. Jetzt kannst du ja erzählen, was bei euch im März los war.
Boah, muss ich nochmal gerade zurück überlegen. Also ich glaube, da war das schon, das Flugprogramm wurde abgespeckt tatsächlich, ja. Aber plötzlich kam dann, glaube ich, die große Spritze, sage ich mal. Denn die Bundesregierung hat doch angefangen, die Leute zurückzuholen, ne?
Das kommt als nächstes. Weil dann kam eben dieses Rückholprogramm quasi, ne? Das Auswärtige Amt, also das Außenministerium, gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier einen Krisenstab und wir holen die Leute zurück. Und da waren natürlich viele Lufthansa-Maschinen, auch Air New Zealand, auch Condor und so, waren dort beteiligt, von den diversen Orten Leute zurückzuholen. Und dort haben wir natürlich meine Freundin, weil wir wussten ja nicht, was mit den gebuchten Flügen passiert, auch registriert. Und das war, du hast draufgeklickt und du bist rausgeflogen. Und du hast draufgeklickt und du bist rausgeflogen, weil natürlich alle ihre Leute irgendwie weltweit zurückholen wollten. Und das war die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ja? Mhm. Also das war eine Zeit, als Krisenstäbe noch funktioniert haben. Ja. Muss man ja auch mal sagen aus heutiger Sicht, denn dort ist wirklich ist eine Sache, ich glaube, ich habe auch noch ein paar, fangen wir mal an, 19.03., genau, da hat die Lufthansa 23.000 Flüge gestrichen, den Flugplan reduziert. Ne? So, am gleichen Tag, am 19.03. hat eben Neuseeland die Grenzen komplett geschlossen. Und am 16.03. begann diese Luftbrücke.
Ja, und die Rückholaktion, genau.
Genau. Und zwar 240.000 Bundesbürger waren noch weltweit verstreut. Und man hat wirklich innerhalb von einigen Wochen dort 187.000 zurückgeholt nach Deutschland. Ja. Ne? Da war also so, ich glaube so in 10 bis 12 Tagen. Aber als die ganze Sache dort war, da haben wir uns auch kundig gemacht, da geht mir das Licht aus. Ich hoffe, ich bin noch zu sehen. Da waren immer noch 10 bis 12.000 Deutsche in Neuseeland.
Ne? Die wollten da gar nicht weg, oder wie?
Naja, ich sag mal so, schönes Wetter war, ja. Es gab Leute, das weiß ich auch, die sich gesagt haben, wird schon. Und wenn wir hier bleiben müssen, mein Gott, können wir ja nichts dafür. Und Arbeitgeber wird das schon nicht so eng sehen. Oder die Bundesregierung wird es schon machen. Auch die Einstellung gibt es ja. Warst du denn in diese Rückholflüge involviert?
Ja, ich hatte auch einige von diesen Rückholflügen, was ziemlich cool war, weil man plötzlich Sachen gemacht hat, die man sonst nicht macht. Also Flughäfen angeflogen ist, die man sonst nicht anfliegt. Und auch die ganze Stimmung war anders. Ne? Hm. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man der große Retter ist, der irgendwie die Leute rettet. War eine coole Sache. Nein. Aber was ich nie verstanden habe, Ron, also wir haben auch Rückholflüge von den Kanarischen Inseln gemacht. Und ich habe da nicht verstanden, warum sacken wir jetzt 200 Leute als Rückholflug ein, wenn die 3 Tage später nach Hause geflogen werden mit dem Urlaubsflieger. Okay. Das habe ich immer nicht verstanden. Warum muss man jetzt ad hoc?
Na, standen die Rückflüge dann dort noch?
Ja, klar.
Okay.
Die wurden doch durchgeführt. Okay. Und trotzdem wurde das so gemacht. Und die Leute haben ja dann sogar das bezahlen müssen, dieses Rückholflug.
Richtig, man muss dafür unterschreiben, dass man eben für die Kosten aufkommt. Ne? Also das ist jetzt nicht so eine Art Versicherung. Wobei, ich glaube, bei Pauschalreisen, also wenn Pauschalreisen gebucht werden, muss der Reiseveranstalter dafür aufkommen. Aber wenn die Individualreisen, ich glaube, wie gesagt, wenn du eine Individualreise machst, also den Flug selbst gut gebucht hast, dann musst du dafür aufkommen. Ne? Und das sind unterschiedliche Preisstaffeln auch gewesen. Das war noch im harmlosen Bereich. Also für Neuseeland wurde da von einem Betrag, glaube ich, von 1.000 bis 1.200 Euro gesprochen.
Ja,
ne? Naja, natürlich. Für viele, klar, wenn du es preiswerter gebucht hast. Aber wir reden auch von Krisenzeiten. Und wie gesagt, ich habe damals sehr viel so bei verschiedenen Airlines geguckt. Und da war auch eine, die im arabischen Raum zwischenlandet. Die ist leer nach Neuseeland geflogen und ist vollgekracht wieder zurückgekommen. Und hat die Leute dann in Europa verteilt und wo auch sonst. Und da hat ein Economy-Flug, stand dort zum Teil für 2.000 bis 3.000 Euro.
Boah, krass.
Ne? Naja, Angebot und Nachfrage.
Naja, aber so das ist ein bisschen die Not ausnutzen. Ne? Das ist auch ein bisschen...
Ja, aber sie fliegen eben auch leer hin.
Ja, das stimmt schon.
Ne?
Das
musst du ja auch sehen. Ne? Und am Ende, es sind nicht mehr so viel geflogen. Viele haben ja eingestellt. Und wie gesagt, ich war dann eben, ich bin in Köln gewesen bei einer Show. Und schon auf der Hinfahrt, um mal ein bisschen vom Flugwesen abzulenken, schon auf der Hinfahrt haben sich so viele Sachen geändert, dass wir zum Beispiel am Freitag, als wir hingefahren sind, wir angerufen wurden von der Produktion, Köln hat gerade alle Hotels gestrichen. Unsere gesamten Crews müssen gerade aus den Kölner Hotels raus. So. Wir suchen euch jetzt Hotels im Umfeld. Fahr weiter, wir halten euch auf dem Laufenden. Und während der Fahrt kam eben dann der Anruf, okay, ihr fahrt nach Leverkusen. Und geht in Leverkusen in ein Hotel. Es ist alles geklärt, kommt her. Dann stand schon fest, keine Zuschauer im Studio, was ja zum Teil bis heute eben noch gilt. Und das waren wirklich so, die Meldungen haben sich einfach überschlagen. Und ich habe es wirklich so hinbekommen, dass ich eben meine Freundin in ein Flugzeug bekommen habe, dass quasi auf der Rückfahrt, weil wir sind dann eben nicht geflogen, wie ich sonst gemacht habe, also entweder nach Köln oder nach Düsseldorf zu fliegen, was völlig normal war, sondern natürlich mit dem Auto fliegen musste, weil Fliegen war so eine Sache so mit 100 oder 200 weiteren potenziellen Leuten, die mir den Tod bringen. So war es ja damals so die Idee. Ja. Und B natürlich, die Flüge gab es sowieso nicht mehr. Sie waren natürlich gestrichen. Ich musste mit dem Auto fahren, bin mit einem Freund zusammen gefahren, sodass ich mich weiterhin auch so ein bisschen um meine Freundin kümmern konnte. Und das war wirklich so. Ich habe sie in einen Flieger bekommen, der am Sonntag dann in Frankfurt am Main landete. Also wir sind sozusagen von Köln mit dem Auto am Frankfurter Flughafen vorbei und sie kam an. Und es war von dieser Airline, die ich jetzt nicht nennen will, der letzte Flug, der in Europa gelandet ist.
Ach.
Also auch dort hatten wir sozusagen großes Glück. Und ich hatte auch, als es Mitte Februar losging so ein bisschen, habe ich mir so gesagt, weißt du was, ich bestelle mal ein paar FFP2-Masken. Und ich bestelle ich habe sogar Brillen bestellt, weil ich mir gesagt habe, Schutzbrillen. Weil eigentlich, was über die Atemwege übertragen werden kann, kann doch auch über Brillen, über das Auge, über die Schleimhäute übertragen werden. War damals so meine Idee. Mit den FFP-Masken hatte ich komplett recht. Die habe ich also meiner Freundin schon mitgegeben. Wir hatten welche da. Ne? Es gab damals einfach, dort ging es noch, Wochen später explodierten die Preise. Und deswegen kam es ja zu diesen sogenannten Community-Masken. Ne? Nicht wie manche immer heute sagen, damals habt ihr gesagt, FFP2 nicht und die nicht und sowas. Es gab einfach keine. Ja. Deswegen wurde gesagt, ein Tuch vor dem Mund ist immer noch besser als gar keine Maske und so weiter. Das war eben diese Zeit. Ja, wie ging es bei dir weiter?
also jetzt sind wir von der Zeitreise gerade,
wir sind dass
die Leute zurückgeholt Ende haben und Corona
März,
ist
März, genau.
Genau, und weißt du, was dann kam? Mhm. War eine ziemlich, ziemlich coole Zeit für Piloten, also zumindest bei der Airline, wo ich geflogen bin. Dann war plötzlich der Spargel reif oder die Erdbeeren reif.
Aha.
Und man brauchte Erntehelfer,
richtig,
in Deutschland.
Richtig.
Und das war nochmal eine richtig coole Aktion, was dann unsere Airline gemacht hat. Wir haben dann nämlich Bauer sucht Flug hieß diese Kampagne und wir haben aus Rumänien Erntehelfer reingeflogen, echt? Ins Land. Und auf richtig coolen Rotationen. Wir sind dann also leer, zum Beispiel nach, ich habe schon wieder die ganzen Orte vergessen, nach Iași oder nach Cluj geflogen. Ja, so ein ganz kleiner rumänischer Dödel-Airport. Haben da Leute eingesackt, sind dann rüber 10 Minuten zu einem anderen Flughafen geflogen. Ja, zum Beispiel nach Timișoara oder Sibiu.
10 Minuten?
Und dann, ja, oder 20, also okay, relativ kleine Flüge waren das. Ne? Wir haben die quasi dann da so aufgepickt in Rumänien und sind dann zurückgeflogen nach Nürnberg und haben die da rausgelassen. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Das war ein super geiles Erlebnis.
Okay.
War auch ein sehr interessantes Klientel. Also die Leute, zum Teil würde ich sagen, sind die noch nie in einem Flugzeug gesessen. Also die haben sich da reingesetzt, haben die Lehne angeguckt, ihre Arme drauf gemacht. Dann sind sie aufgestanden, haben mit einem Telefon Fotos gemacht von diesem Stuhl, von der Wand und waren so ganz
ehrfürchtig. Ich weiß das. Ich weiß nicht, in welcher Nachrichtensendung das wirklich gesehen, wie wirklich Leute erzählt haben, dass sie das erste Mal in ihrem Leben mit einem Flugzeug fliegen, weil sie sonst natürlich mit großen Bussen wahrscheinlich in die Sammelunterkünfte bei den Spargelbauern gebracht wurden. Ne?
Ja, genau. So ganz, ganz nettes Klientel. Die haben auch, also weißt du, die Deutschen, wenn sie im Flugzeug sind, die drücken auf den Knopf und sagen, ich hätte gern O-Saft und wahrscheinlich nochmal 3 Minuten vor der Landung hätten sie gern noch einen Tomatensaft. Mhm. Die haben nichts genommen.
Okay.
Nicht mal ein Glas Wasser. Die saßen da ganz still und so, ja, danke schön, dass sie mich herfliegen. Das war cool. Das war so ein Lichtblick für die Luftfahrtbranche, zumindest in meiner Firma.
So, jetzt gucke ich noch ein bisschen auf meine Timeline, die ich hier habe. Wie gesagt, damals hatte die Bundesregierung 24 Millionen kalkuliert übrigens für diese Rückholaktion. 57 Länder, 300 Sonderflüge waren das also, ne? Von den Leuten, die dort zurückgeholt wurden. So, jetzt kommt das Grounding. Die Lufthansa-Gruppe hatte schon, das waren damals die Nachrichten, Brussels Airlines und Austrian, den Betrieb komplett eingestellt.
Mhm.
Ja, dann eben, was ich vorhin schon sagte, 19.03. 700 Flugzeuge stillgelegt. Frankfurt hat eine Landebahn gesperrt, denn wenn man Flugzeuge vom Himmel holt, gibt es, Björn, welches Problem? Wohin damit?
Platz.
Wohin damit?
Genau.
Ja, das kennen wir vielleicht noch von 9-11, als ja quasi alle Flugzeuge irgendwie vom Himmel geholt wurde, als man nicht wusste, was ist noch unterwegs. Flugzeuge müssen immer eine bestimmte Anzahl am Himmel sein, weil unten kein Platz ist. Wie hat man das gelöst?
Ja, man hat zum Beispiel am Frankfurter Flughafen einfach mal die Nordwestbahn gesperrt und hat dort dann die, ich glaube, fast nur Lufthansa-Maschinen schön nebeneinander aufgereiht. Ne? Und da war noch einiges an Maschinchen, die da rumstanden. 40 Maschinen, glaube ich, oder so.
Naja,
auch Langstreckenflieger, ne?
Ja, auch auf kürzester kann man sich auch mal angucken. Vielleicht hole ich für den Podcast, wenn ich ihn bearbeite, nochmal die Bilder raus. Können Sie sich dann auf YouTube, auf Aviation Nerds anschauen, wie die wirklich Tragfläche an Tragfläche leicht versetzt so stehen. Ja. Da ist es dann, glaube ich, nicht möglich, mal zu sagen, das fünfte Flugzeug von vorn, das bräuchten wir jetzt mal. Da kommst du mit dem Traktor dann schwer ran, ne?
Genau, das ist schon wirklich diese Langzeitparking dann, ne? Also die Flieger, die parken dann da wirklich. Und die kommen erst wieder raus, wenn sie auch fliegen sollen. So.
So,
tatsächlich. Und das Parken ist gar nicht mal günstig, ne? Also kannst du dir vorstellen, Ron, was einen so ein Tag Flugzeugparken kostet in Frankfurt?
Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, denn das waren ja am Ende waren das zum Teil ja auch Langzeitparkplätze, die gesucht wurden weltweit und wie das Airlines dann versucht haben zu lösen. Ne? Jetzt gucken wir erstmal noch ein bisschen auf die Meldungen vom März. Es gab täglich ab Frankfurt nur noch 3 Langstreckenflüge. Ne, ab dem 19.03. 40 Kurzstrecken, davon 30 aus Frankfurt und 10 aus München. So radikal hat man das runtergefahren, während kurz zuvor ja noch, weiß ich nicht, die Flüge mit dem Kranich abgingen wie die S-Bahn in London. Ne?
Ich habe mir auch da den, ich will nicht sagen Spaß gegönnt, aber ich muss das einfach mal live sehen. Ich bin dann mit meiner Frau, meiner Tochter zum Fraport gefahren, zum Frankfurter Flughafen. Und habe mich mal in die Abflughalle gestellt. Kennst du die? Da ist so ein riesengroßes Abflugboard. Ja, und normalerweise, wenn du morgens um 5 da bist, gehen von 5 Uhr bis 5.50 Uhr sind da 600 Flüge dran, so ungefähr.
Mhm.
Ja. Und wir standen da, es war kein Mensch in der Halle und es waren, glaube ich, ein Drittel der Seite von morgens bis abends haben das Abflugboard gefüllt.
Hast du noch Fotos? Hast du noch Material?
Ich muss mal gucken,
wir haben Fotos gemacht. Vielleicht in den Podcast mit reinnehmen, ist ja vielleicht ganz interessant. Und vor allen Dingen, du hast die Rechte daran. Wir müssen uns nicht um Rechte kümmern. So, jetzt gehen wir mal in den Anfang April. Lufthansa verkleinert Flotte. Stellt Betrieb von Germanwings ein. Ne? Bereits im März 2018 hatte man ja diesen, wie heißt der Code, IATA-Code, for you verloren. Ja, ne? Da flogen sie ja schon, also ich bin mit Flugzeugen auf, wo noch Germanwings drauf stand, schon unter Eurowings, glaube ich, geflogen. Ne? Mhm. So, und der Eurowings-Flugplan wurde auch um 90% reduziert, damals also. Ne? Die Germanwings-Flotte wurde komplett stillgelegt. Der letzte Flug war dann am 24. März der EW1979 von Hamburg nach München mit einem A319. Das heißt, plötzlich galt für ganz Europa, ungefähr 15 Piloten hatten nichts mehr zu tun. 15.000 Piloten hatten nichts mehr zu tun.
Ja.
Wie war das?
Na, ich muss sagen, Ron, mich hat es zum Glück noch nicht so getroffen. Also ich bin weiterhin in Lohn und Brot und ich kenne glücklicherweise auch noch niemanden aus meinem Pilotenfreundeskreis, der seinen Job verloren hat. Deswegen diese 15.000 klingt extrem viel, ist auch viel. Ich glaube, das ist
europaweit, fast jeder zweite. Ja. Europaweit, ja. Sage ich dazu, nicht
genau.
In Deutschland.
Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich jeder zweite Pilotenjob, glaube ich, fast, ne, in Europa, so. Der jetzt
allerdings natürlich auch, und da müssen wir sagen, danke an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer für ihre Steuern. Denn im Augenblick sind da noch sehr viel Steuergelder unterwegs, ne? Bei der Rettung ja nicht nur von Airlines, sondern auch von ganzen Reiseunternehmen.
Ja, nicht nur von der Reisebranche. Alles wird gerade mit Steuergeldern über Wasser gehalten. Ne? Ja, ja. Vom Karstadt über den Reifenhersteller, alles wird gerade zugepumpt mit Geld.
Ja, aber und wie gesagt, das kennen Sie auch, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, auch wenn das nicht Thema unseres Kanals ist. Die Solo-Selbstständigen, die kleinen Ladenbesitzer und alles sowas sagen, warum hat die Lufthansa Milliarden bekommen und bei mir ist noch nichts angekommen. Wie gesagt, lassen wir es nur so stehen. Der Frust ist sicherlich berechtigt. Wir können über das Thema Sinn und Unsinn ja vielleicht auch nochmal eine Extrasendung machen. Jetzt gucken wir nochmal weiter, was das eben für weitere Auswirkungen hat. Denn jetzt muss man vielleicht überlegen, umzudenken, sein Leben umzustrukturieren. Vielleicht nicht als fertiger Pilot, aber auch als Flugschüler. Du bist Flugschüler, hast vielleicht sogar den Vertrag, den Vorvertrag schon mit einer Passagier-Airline und plötzlich wird alles vom Himmel geholt.
Ja? Was machst du da? Da ist die Frage. Ja, das ist die Frage, wie weit bist du schon in deiner Ausbildung? Wenn du natürlich vielleicht in den letzten 2 Monaten der Ausbildung bist, also gut wie fertig, dann würde ich sagen, dann rockt das Ding noch durch. Ne? Dann zahlst du nochmal die letzten 5.000 Euro für die paar Flugstunden und dann hast du aber zumindest die Lizenz. Wenn du frisch angefangen hast, dann glaube ich, hat sogar die Lufthansa die Flugschüler gebeten,
also
den Traum an den Nagel zu hängen.
Ne? Ja, es gibt ja in Bremen diese European Flight Academy. Und dort waren 700 Flugschüler betroffen, wurde gemeldet. Wie gesagt, ich zitiere hier nur die Meldungslage. Und dort wurden die Flugschüler aufgerufen, sich andere berufliche Perspektiven zu suchen, weil es natürlich noch genug Piloten gab, fertige Piloten in dem Augenblick. Ne? Ja. Und dort wahrscheinlich schon absehbar war, dass es doch ein bisschen länger dauert als nur ein paar Wochen.
Richtig. Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm, Ron, wenn ich jetzt und sagen wir noch nicht als Pilot gearbeitet habe und plötzlich muss ich meine Ausbildung abbrechen, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, verglichen mit jemandem, der schon jahrelang Pilot war und sein Lohn und Brot mit dem Pilotendasein verdient hat, der plötzlich den Job nicht mehr hat. Ja. Also natürlich schade für die Flugschüler, aber ich finde diese Nachricht jetzt nicht so reinbretternd.
Ja, wenn man in der Ausbildung ist, ist das sicherlich so, auch wenn man wahrscheinlich schon von Kindheit auf den Traum hat, Pilot zu werden. Ich kenne da jemanden, der hat das auch schon mal ausführlich beschrieben hier bei uns im Podcast.
Ja, klar. Aber die Fallhöhe ist ja nicht ganz so krass, weißt du? Das ist vielleicht was Emotionales dann, dass du deinen Traum nicht verwirklichen kannst. Nicht jetzt, vielleicht dann 2-3 Jahren. Aber dieses existenzielle Problem, was 15.000 Leute gerade getroffen hat, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ne?
So, was hat sich weiterhin geändert an der Aviation? Wie gesagt, Flugzeuge wurden vom Himmel geholt, weil einfach Passagiere nicht mehr da waren, nicht mehr fliegen durften, geschlossene Grenzen, Quarantänevorschriften. Leute wollten auch nicht mehr in so einen engen Raum, weil man nicht wusste, wie ist die Ansteckungslage. Am Anfang gab es auch noch keine Maskenpflicht und so. Was ist mit Cargo? Cargo hat plötzlich geboomt, denn es mussten ja zum Beispiel Masken aus Asien geholt werden. Der Großteil wird ja in Asien hergestellt, wurde in Asien hergestellt. Und da habe ich Freunde, die bei einer Cargo Airline sind. Ja, du kennst ja vielleicht auch den einen oder anderen. Die sind mit den Mühlen nicht mehr vom Himmel gekommen. Ne, die sind so geflogen, dass die Ruhezeiten im Bettchen im Flugzeug gemacht wurden, weil überspitzt natürlich, ja, weil die Flugzeuge permanent versucht haben, in der Luft zu halten, um einfach mal Cargo zu schaffen, diesen Frachtverkehr. Denn, das müssen wir ja auch sagen, wissen vielleicht auch nicht alle, selbst Passagiermaschinen befördern Cargo.
Genau. Also ich habe auch mehrere Freunde, die bei Cargo arbeiten, zum Beispiel bei Lufthansa Cargo. Na, und tatsächlich, da hat seit Corona-Pandemie so viel Überstunden geschrubbt wie noch nie in seiner fliegerischen Laufbahn. Das läuft richtig gut. Aber eben auch die Frachtmaschinen werden zum Teil umgebaut, um kleinere Cargo-Güter zu transportieren.
Nein, du meinst also Passagier, Versprecher, glaube ich, auch Passagiermaschinen werden umgebaut in
genau,
Cargo.
Ne? Genau.
Das weiß ich auch richtig, von der Swiss, das weiß ich von anderen Airlines, also dass man dort einfach mehr, grob gesagt, Pakete reinbekommt als Menschen.
Genau, und da kannst du jetzt überlegen, baust du zum Beispiel auch die ganzen Sitze aus deinen Frachtmaschinen, aus deinen Passagiermaschinen raus, um mehr reinzubekommen, oder benutzt nur die Belly. Belly ist der
Bauch.
Der Bauch, genau.
Der Bauch des Flugzeugs.
Ne, wo die Klappe auf, Kartons rein, Klappe zu. Bei meiner Airline zum Beispiel, da haben wir tatsächlich, ich glaube mit Ausnahme von 5, 6 Fliegern, haben wir alle Sitze rausgenommen, ja, und haben da so Netzsysteme installieren lassen, sodass wir wirklich den Flieger randvoll mit Paketen gemacht haben. Und wir fliegen auch seit Corona-Pandemie Cargo-Flüge überall hin nach Madrid, als Zwischenhub nach Madrid bis rüber nach Bangkok und China. Also wir fliegen richtig viel. Und das neue Fachwort übrigens für einen Passagierflieger, der jetzt Fracht nutzt, ist
keine Ahnung.
Prachter.
Prachter?
Ja, ein Passagierfrachter, Prachter.
Okay.
Also Prachter sind gerade ganz große Mode.
Okay, na, ich kenne nur den einen Spruch von einem ehemaligen Bobfahrer, der sich auch zum Cargo-Piloten gerade ausbilden lässt. Der sagt, ach wieso, Cargo fetzt doch, denn wie sagen wir immer so schön, Fracht motzt nicht, Fracht kotzt nicht.
Ja, stimmt. Das stimmt. Aber Fracht geht auch nicht mit dir beim Layover einen Cocktail trinken, ne? Das ist es halt. Also für mich wäre das nichts.
So nach dem Motto, ich habe heute auf meinem Flug ein sehr hübsches Paket kennengelernt.
Juhu, genau.
So, jetzt gucken wir ein bisschen auf die Timeline. Nochmal ganz kurz zur Flugschule in Bremen. Da können Sie auch aktuell mal drauf gehen. Also European Flight Academy, dort steht aktuell, die Bewerbung für unsere Schulung an der European Flight Academy ist derzeit nicht möglich, da bis auf Weiteres keine neuen Kurse starten werden. Wir beobachten und evaluieren kontinuierlich die aktuelle Situation und arbeiten an einem Konzept für die Zukunft der European Flight Academy, welches dann auf unserer Webseite dargestellt wird. Also Bewerbungen gehen im Augenblick wahrscheinlich direkt in den Papierkorb.
Ja, aber Leute, das würde ich jetzt auch nicht machen. Ne?
Also, ja, na gut. Ja.
Ne? Denkt nicht daran, euch morgen zu bewerben, um Pilot zu werden. Gebt dem ganzen System mal 2 Jahre Zeit und dann könnt ihr es nochmal neu angucken.
So, jetzt haben wir über die Flugschüler gesprochen, über Piloten, die zum Teil andere Aufgaben bekamen im Cockpit. Mhm. Aber ich habe auch eine Geschichte gesehen von einem Piloten, der jetzt plötzlich Lokführer in einem ICE ist. Und ich habe gehört von Flugbegleiterinnen, die jetzt plötzlich in der Pflege arbeiten, wo händeringend Leute gesucht wurden und die gesagt haben, auch hier bringe ich Leuten Essen und die sind manchmal sogar dankbarer als die, denen ich sonst das Essen gebracht habe.
Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Ja, das finde ich aber total cool, ne? Ich glaube auch die Swiss, die hat auch so ein Projekt, dass sie die Piloten für die Schweizerische Eisenbahn, für die SBB-Gesellschaft umschulen. Und ich muss sagen, wenn ich die Chance hätte, das irgendwie begleitet machen zu dürfen, hätte ich auch total Bock, mal so ein ICE zu fahren. Und das auch über Jahre hinweg, ne? Muss ich auch sagen. Hm. Würde ich gern machen.
Ja, sind wir wieder beim Kinderwunsch, oder? Feuerwehrmann, Pilot, Lokführer.
Genau.
Irgendwie alles da zusammen. Und über Feuerwehr und so. Und die Knöpfe haben wir auch schon gesprochen. So, was haben wir denn noch bei uns hier? Ja, fliegen. Piloten müssen fliegen. Schon wegen des Lizenzerhalts. Wie macht man das denn jetzt?
Oh, das macht jede Airline auch ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt auch verschiedene Zeiträume, in denen man mindestens einmal fliegen muss. Ich nenne jetzt mal die Zahl 180. Ja? Also du musst innerhalb von 180 Tagen ab und zu mal geflogen sein und wiederum innerhalb von 90 Tagen auch mindestens 3 Starts und Landungen. So.
Inwiefern, frage ich mich natürlich sofort, zählt dort auch ein Simulator mit rein?
Ja, oder muss es real sein? Genau, es ist nur so ein Misch. Du kannst ein paar Simulator-Sessions anrechnen lassen, ne? Aber tatsächlich ersetzt ein Flug draußen nicht zu 100% oder kann nicht durch einen Simulator ersetzt werden. So, wenn jetzt 95% der Maschinen nicht fliegen, kannst du auch 95% weniger Piloten quasi current halten, also im Saft halten. Deswegen gibt es zum Beispiel auch in unserer Airline jetzt Projekte, dass für Piloten, die lange nicht geflogen sind, die bekommen dann eine neue Schulung quasi. Die müssen wieder in den Simulator mehrfach über mehrere Tage. Die müssen dann draußen auf der Linie fliegen mit einem Lehrer nochmal dabei und müssen auch wieder einen kleinen Checkflug quasi machen. Ja,
ja,
das ist wirklich für die Leute
ja, jetzt ein Jahr aber ganz normal. Sind. Ich meine, ich sehe es ja bei mir, wenn ich an meinem Videoschnittprogramm, was ich vielleicht, wenn ich prahle, zu 20-25% beherrsche, ne? Und selbst wenn ich da mal 4 Wochen nicht dran bin, weil ich irgendwo unterwegs bin oder irgendwie sowas und komme wieder, dann muss ich mir meine Listen wieder für irgendwelche Shortcuts und so rausholen. Man vergisst es einfach. Und genauso ist es natürlich bei Piloten, wenn du nicht wie sonst, keine Ahnung was, was war so Boomjahr 2019, wie viele Flüge hat man so in der Woche?
Oder im Monat? Also hast 900 Stunden, das heißt, umstreckennetz 300 Flüge im Jahr, würde ich sagen.
So, ne? Da weiß man ja, also da vergisst du keinen Knopf. Also da...
Nee.
Ne? Aber wenn man nach ein paar Wochen raus ist, dann ist man schon froh, dass man eine Checkliste hat, wo alles draufsteht.
Genau. Ja. Das ist so. Ne? Also man verlernt das Fliegen nicht. Ne? Also die Leute brauchen jetzt keine Angst haben, dass wenn die Luftfahrt wieder aufblüht, dass die Flieger alle vom Himmel fallen. So ist das nicht. Es geht darum, ich würde sagen, alle Piloten sind, auch wenn sie ein Jahr nicht geflogen sind, immer noch zu 100% fit und beherrschen die Maschine. Aber wir möchten natürlich 110% bringen als Pilot. Ne? Wir haben unsere eigene Messlatte immer höher. Wir möchten wirklich sehr sauber arbeiten. Und deswegen, glaube ich, ist so ein Training noch mal ganz gut. Für die Kirsche oben auf der Pilotentorte.
Naja, und auch gerade für solche Situationen, wie wir sie ja in unserem nicht ganz gelungenen Live-Podcast gerade angesprochen haben. Vielleicht noch mal zur Erinnerung. Wir haben ihn erstmal aus dem Netz genommen, denn live war nur ich zu hören und Björn nicht. Aber das wird jeden Moment korrigiert. Und online gehen, ja, für diese Notfälle, ein Triebwerk geht aus oder so, ne? Und meldet sich ab. Und das noch beim Start, was ihr ja im Simulator trainiert. Ja, wo man wirklich, versuch's mal den vielen Simulator-Piloten, also die kleinen Simulatoren zu Hause an ihren Gaming-PCs haben. Was ist anders, mal so als kleiner Nebenplot, wenn ein Triebwerk ausfällt? Ganz grob, ganz kurz. Wir gehen mal genauer noch drauf ein.
Die Kontrollierbarkeit des Flugzeuges um die Achse, hier, um die Längsachse.
Okay, ist eine ganz andere.
Oder Hochachse, genau.
Wie gesagt, werden wir auch nochmal in Ruhe machen, aber wir sind eben noch ein bisschen beim Thema Corona und kommen natürlich zu den wirtschaftlichen Aspekten. Also, dass Aktien der Airlines oder der Flugzeughersteller natürlich, als das alles kam, sowas von in den Keller gekracht sind, ne? Dass Verluste geschrieben wurden, dass natürlich Steuerausfälle dort sind. Normalerweise zahlen die Steuern, plötzlich bekommen sie Steuergelder. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in den USA so, das ist bei anderen großen Airlines, die man sich ja auch versucht, aus Prestigegründen zum Teil zu halten, weil man ansonsten sagt, Moment mal, ihr wollt hier Wirtschaftsnation Nummer sowieso sein und ihr habt nicht mal eine gängige Airline bei euch. Ne? Das sind auch alles Themen, die muss man alle mit beachten. Die muss man nicht mögen. Diese Meinungen, aber man muss sie alle mit beachten. Also wie gesagt, der Umsatz, auch bei den Flugzeugbauern zum Beispiel, können wir ja mal drauf gucken, Auftragseingänge, Jahr 2020, natürlich um 50% eingeknickt, so mal grob gesagt. Schauen wir mal auf Airbus zum Beispiel. Ich zitiere nur Zahlen, die ich online gefunden habe. 2020, 268 Flugzeuge bestellt im Vorjahr, im Rekordjahr. 2019 waren es noch 500 Flugzeuge mehr.
Mehr.
500 also Flugzeuge mehr.
Ein Drittel nur noch.
Also quasi. Über 700. Das hat die Tagesschau am 28.02. In diesem Jahr gemeldet. Ja, dann, was passiert natürlich, wenn Airlines nicht mehr so viel fliegen mit bestellten Flugzeugen? Storniert man sie oder versucht man sie? Das kostet natürlich. Stornierung kostet. Zum Teil sind sie ja schon, wenn sie zur Auslieferung fertig sind, zur Hälfte bezahlt.
Ja, das heißt, das
die Airline sagt, der Hersteller sagt, alles klar, das Geld haben wir und wir können sie jetzt vielleicht preiswerter anbieten. Und man kann aber auch die Auslieferung verzögern. Auch dafür bezahlt man natürlich. Ne? Also dann gibt es vielleicht an den Hersteller einen Nachschlag und er sagt, okay, wir halten euch das Flugzeug noch 2 Jahre zurück, aber dann kostet es mehr. Oder dafür müsst ihr dann 2 Flugzeuge mehr abnehmen. Ne? Mhm. Oder große Flugzeuge sind plötzlich nicht mehr so gefragt, sondern eher die kleinen, weil natürlich die Airlines sagen, wir kriegen die großen nicht mehr voll. Wir fliegen genau. auch wahrscheinlich in absehbarer Zeit noch mit kleineren. Und dann natürlich Airbus oder Boeing sagen, na okay, dann aber bitte die doppelte Anzahl kleinerer von uns. Ne? Also das sind alles Probleme. Ja. Plus, es sind Flugzeuge fertig gewesen zur Auslieferung. Und auch die Hersteller müssen die irgendwo hinstellen. Das heißt, auch die eigenen Flugplätze waren plötzlich knackevoll. Und man musste sich Plätze suchen. Wo findet man denn Flugzeugparkplätze, lieber Björn?
Also natürlich haben die Flugzeughersteller Airbus und Boeing, die haben selbst riesengroße Flughäfen. Ne? Da schon mal ganz schön viel Platz, da kann man die gut parken. Aber dann gibt es noch weltweit ganz viele andere große Flughäfen. Also der bekannteste in Europa ist, glaube ich, der in Tarbes und in Teruel. Ne? Das ist so zwischen Madrid und Valencia so ein Flughafen. Da parkt auch die Lufthansa sehr, sehr viele Flugzeuge. Vielleicht kannst du noch mal ein Foto später einbauen, Ron, wenn das möglich ist, in Nachbearbeitung. Ja. Das ist ein sehr beeindruckendes Bild.
Ich glaube, auch in Jordanien, in Amman oder so haben, ich glaube, die Swiss dort, das habe ich irgendwo, glaube ich, in der Schweizer Zeitung gelesen, haben dort abgeparkt, weil es wahrscheinlich wesentlich preiswerter ist als auf den Airports
hier. Viel preiswerter. Ja? Viel preiswerter. Also ich habe dich vorhin schon mal gefragt, Ron, ob du eine Ahnung hast, was so ein Parken kostet in Frankfurt. Hau doch mal eine Zahl raus. Was kostet ein Airbus-Parken in Frankfurt?
Also ganz normal, unter normalen Bedingungen. Du hast ihn dort auf dem Vorfeld und wirst ein bisschen länger stehen lassen.
Ja, wenn du 24 Stunden.
Bitte? 24 Stunden?
24 Stunden.
24 Stunden, Airbus auf dem Vorfeld. Das klingt ja schon so, als wenn es viel ist. Ich sag mal so 5.000 Euro?
Na, nee, ganz so viel nicht.
Also, okay, alles klar. Ich habe es natürlich absichtlich übertrieben, weil du natürlich darauf hingeleitet hast, dass es eine Wahnsinnszahl ist. So, was kostet es?
Naja, aber das ist trotzdem teuer. 800 Euro ungefähr.
Okay, alles klar.
Ja? Gut. So, wenn du es jetzt sagst, 800 Euro, 31 Tage, dann kostet das Abstellen, nur das Abstellen, 25.000 Euro. Und das ist ein Flugzeug, das soll eigentlich fliegen und nicht stehen.
Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Eins. Ne? Ja. Wir haben ja vorhin gesagt, wie viele Flugzeuge vom Himmel geholt wurden. Ne?
Ja, stell dir mal vor, du hast 700 Flugzeuge, die du hinstellst. Da kannst du eigentlich nach einem Monat den Schlüssel umdrehen und sagen, der Laden ist dicht. Deswegen, die Kosten müssen runter.
Also,
und Beispiel, in Teruel zum Beispiel kostet der Tag nicht mal 300, also ungefähr ein Drittel.
Okay.
Na, das ist schon mal viel wert. Und es gibt noch andere Flughäfen, die sind noch billiger, noch billiger.
Das ist schon mal eine Hausnummer. So, also was machen Airlines? Versuchen also die Abnahme zu verschieben. Wie gesagt, du hast die Wahl, stornieren oder verschieben. Genau. Und was machen natürlich die Hersteller? Die lackieren die dann natürlich noch nicht. Also das heißt, dort auf vielen Flughäfen, auf vielen Plätzen stehen die sogenannten Whitetails rum.
Die Whitetails, ja genau.
Na, also ohne Livery nichts, weil man natürlich nicht weiß, holen sie die noch ab? Oder geben wir sie einer anderen Leerline, dann müssen wir sie ja umlackieren. Dazu kommt noch folgende Sache. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast. Wenn eine Airline ein Flugzeug abholt beim Hersteller, dann fliegt ja ein Team hin und checkt erstmal dieses Flugzeug ausführlich.
Ja.
Ne? Am Boden und in der Luft. Auch das war natürlich jetzt durch die Reisebeschränkungen nicht mehr so möglich, wie beispielsweise noch 2019. So dass man auch online elektronische Wege gegangen ist, einen Teil der Abnahme also schon online zu machen, wie ja viele auch von uns jetzt wissen, dass das Zoom-Meeting plötzlich ein bisschen häufiger ist als das In-Person-Meeting. Ja, also auch das waren Probleme, die man ansprechen muss. Naja, und wie gesagt, eine andere Möglichkeit war noch, das größere Modell vielleicht gegen ein kleineres oder zwei kleinere zu tauschen, weil die Airlines sagen, wir trauen dem Braten noch nicht oder wir glauben, dass auch demnächst weniger geflogen wird, denn durch diese ganzen Online-Konferenzen, ich weiß nicht, wer früher alles mal neben mir im Flieger saß, nach München geflogen ist und am Abend wieder zurückgeflogen ist für ein Meeting. Mhm. Und wenn natürlich heute die viele Firmen sagen, warum haben wir dafür ausgegeben, während wir hier heute nur mal mit der Maus klicken müssen, dann ist das sicherlich auch eine Sache, die selbst wenn Covid schon lange beendet sein wird, noch eine Auswirkung haben wird.
Das glaube ich auch. Aber ich glaube, auf längere Sicht, und ich spreche jetzt mal vom Zeitraum 5 bis 10 Jahre, glaube ich, wird auch dieser Businessverkehr wieder genau da sein, wo er vor Corona war. Das glaube ich schon. Weil man gewöhnt sich zu schnell wieder daran, welche Vorteile es dann hat, wenn man sich wirklich mal live sieht. Ne? Also ein Meeting mit 2 wichtigen Menschen vor Ort ist immer fruchtet viel mehr,
das
als wenn man hier mit Tonausfall so, hallo, hörst du mich? Wie war nochmal das Geschäft jetzt?
Oder einer ist nicht zu hören, was ich ja auch soll es ja geben.
Das kann auch sein. Gehört.
So, pass auf, jetzt machen wir aber auch so ein bisschen einen positiven Ausblick hier hinten raus. Denn wir haben schon gesagt, Cargo ist geboomt und boomt immer noch. Alle Leute bestellen online plötzlich Sachen, da kommt ganz viel über das Flugzeug. Ne, das weiß man vielleicht gar nicht, wenn man selbst irgendwas bei einem der großen Händler, ich will sie jetzt alle nicht nennen, was ordert, dass diese Pakete auch im Flugzeug waren, vielleicht noch 24 Stunden vorher, ahnt man vielleicht gar nicht. Aber das ist wirklich so. Also wie gesagt, Cargo, boom. Dann verkündet zum Beispiel Großbritannien, ja, wir machen im Sommer auf. Wir vertrauen der Immunisierung, unserem Impfprogramm und so. Was passiert plötzlich mit Reisebuchungen, zum Beispiel bei EasyJet? Über 300%. Geht es nach oben. Ne? Oder allgemein, zum Beispiel beim weltweit größten Reiseveranstalter, TUI, Buchungsanstieg um 500%. Also die Leute haben nicht einfach nur die Schnauze voll, sondern sie sind inzwischen auch optimistisch, dass geimpft wird, dass eine Immunisierung passiert. Und mein Gott, dann tragen wir vielleicht noch im Flugzeug eben die Maske, aber das geht schon alles gut. Ich sehe es ja bei unseren Fernsehsendungen, riesiges Team, wir tragen die Masken, wir werden alle vorher getestet und es gibt, glaube ich, bei uns gab es noch keinen Fall einer Ansteckung. Es geht, wenn man diszipliniert ist. Ne? Und das soll uns doch ein bisschen optimistisch stimmen. Hast du noch eine optimistische Geschichte?
Ja, weißt du, was ich ganz cool finde? Du hast eben schon die Whitetails angesprochen, also die Flughäfen oder die Manufacturers, die Flugzeugbauer. Die stellen ihre Flieger hin, werden sie gerade nicht los und das hat den positiven Effekt, dass Airlines, die ihre Flotte dringend erneuern müssen, darunter könnte auch unter Umständen meine Airline gehören, dass wir eine Flottenerneuerung für einen Spottpreis machen können. Also wenn alles gut geht, dann fahren wir 2021/22 neues Gerät auf dem Hof, was wir für die Hälfte, glaube ich, bekommen haben. Und das stimmt mich froh. Schön neue Flugzeuge.
Oder, wenn wir nochmal den Umweltaspekt dazu nehmen, auch wenn die Luftfahrt einen wesentlich kleineren Anteil hat, als viele immer denken, wenn natürlich eine Airline jetzt ganz viele moderne und auch genauso viel ältere hat, welche fliegen sie im Augenblick? Natürlich die moderneren, die weniger Kraftstoff verbrauchen. Dazu kommt noch Folgendes. Ja. Ich habe den Artikel leider nicht mehr gefunden. Ich habe ihn vielleicht für ein oder zwei Wochen gelesen. Dadurch, dass jetzt natürlich wesentlich weniger Transatlantikflüge sind natürlich auch viel mehr streckenfrei. Das heißt, man kann in die viel effizienteren Luftwege gehen, wo man vielleicht vom Jetstream her oder so natürlich auch wesentlich weniger Kraftstoff verbraucht. Also auch das sind positive Effekte, die man da mal sehen muss. Björn, wir sind vorsichtig optimistisch?
Ja, ich muss ultra optimistisch sein in meiner Branche, sonst habe ich verloren. Also ich würde mich freuen, wenn wir bald wieder Gas geben dürfen und ein paar Sonnenhungrige bei mir ins Flugzeug steigen. Das wäre sehr schön, da freue ich mich schon drauf.
Ja, und so gerne ich mit dem Auto nach Köln fahre, ich bin ja auch so ein bisschen faul und das macht auch, weil neulich gerade Rückfahrt, genau als der Schnee kam sozusagen, bin ich zurückgefahren, ne? Im Schneetreiben, ne? Nach der Show und mein Auto hat mich 100 Meter vor der Elbbrücke hat es sich dann auch noch verabschiedet. Zum Glück war ich aber auf alles vorbereitet. Ich habe gesagt, wir können im Stau stehen, wir nehmen genug zu essen mit, zu trinken, Wintersachen, Schlafsäcke und alles. Wir haben uns einfach Wintersachen angezogen, standen bei minus 8 Grad draußen und haben auf den Abschlepper gewartet. Wie gesagt, Probleme also auch in der Kfz-Industrie, nicht nur bei den Fliegern. Björn, wir haben vieles vor. Wir wollen live streamen und diesmal auch mit allen Leuten, die zu hören sind. Wir haben eine dritte Staffel in Arbeit, gerade mit interessanten Themen und Interaktion. Wir haben schon interessante Fragen auch online reinbekommen, die ich jetzt so, bin ja lange nicht auf dem Niveau von dir oder nicht mal von Willi, wo ich gesagt habe, ist das nicht schon zu kompliziert? Aber du hast gesagt, nein, das passt genau in unseren Kanal. Also wer noch Fragen hat, einfach bitte eintragen, ne? Lasst noch ein Like da auf YouTube, eben die Aviation Nerds. Wir sind heiß, auch Sachen für euch zu beantworten, vielleicht ja auch mal dann in Bild und Ton. Und vielleicht auch mit allen Tonspuren.
So. Ganz sicher.
Jetzt haben wir uns genug selbst gegeißelt. Dankeschön fürs Einschalten. Also hier auf den einschlägigen Podcast-Portalen, also bei Spotify und bei allen anderen. Und ansonsten sehen wir uns eben auf dem Kanal. Macht's gut. Dankeschön, Björn.
Tschüss, guten Flug.